Ja, einfach viele lustige Momente. Ich lache unglaublich viel, weil in der Kabine werden so viele Späße gemacht. Manchmal habe ich auch die Momente, wo es mir dann fast zu viel ist. Da gibt es auch ja, irgendwann irgendwie so ein bisschen so eine Grenze, weil es wirklich immer nur Spaß gemacht wird. Aber viele Sachen, die einfach total bereichernd sind und man kommt da mit einem Lächeln rein und geht oft mit einem Lächeln wieder raus. Und ich glaube, es ist eine Sache, die entwickelt sich. Umso mehr man die Leute kennenlernt, umso mehr man mit anderen Spielern irgendwie eine Verbindung schafft, umso wohler fühlt man sich, umso mehr wird man sich selbst und kann einfach frei sein in so einer Kabine. Ja. Und fühle mich sehr gut hier.
Fußball, 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 esse, schlafe, Fußball, Fußball, Fußball. Gibt's Schlimmeres?
Der offizielle SC-Podcast.
Hallo liebe SC-Fans, willkommen zu einer neuen Folge des offiziellen SC-Podcasts. Es ist die letzte Folge im Jahr 2024, kann man sagen. Vielen Dank an der Stelle für alle, die uns gehört haben. 69% von euch haben uns in diesem Jahr zum ersten Mal gehört. Das wissen wir aus dem Spotify Wrapped. Das bekommt ihr sicherlich auch, diejenigen, die auf Spotify unterwegs sind, habt das sicherlich gesehen. Da geht es immer darum, welche Lieder hat man in diesem Jahr am meisten gehört, welche Podcasts hat man am meisten gehört. Und wir als Producer sozusagen bekommen dann auch immer Statistiken ausgespielt. Und ja, die waren eigentlich ganz spannend und Marco kann da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Hi.
Ja, auch von mir. Hallo und herzlich willkommen. Ja, wir waren nämlich sogar in den Charts und das 4 Wochen lang auf Platz 13 am 29. Januar 2024. Also Marco, ich hätte niemals gedacht, dass ich mal in den deutschen Charts lande. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber kann man schon stolz drauf sein. Wie gesagt, 4 Wochen lang auf Platz 13. Und dann sind wir haben noch eine andere Statistik bekommen, die wir richtig cool fanden, als wir sie gesehen haben. Und wir waren noch ein bisschen überrascht. Wir sind bei 1205 Fans die Top-Show auf Spotify. Und das ist schon eine ordentliche Zahl, wenn man sich jetzt mal überlegen würde. 1205 Fans würden jetzt gerade vor uns sitzen und eigentlich nur drauf warten, bis wir wieder eine neue Folge raushauen. Da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Deswegen wollten wir es euch auch so präsentieren. Und wir hoffen natürlich, dass es im Jahr 2025 genauso weitergeht, dass natürlich noch ganz, ganz viele dazukommen und noch ganz, ganz viele, so wie er es auch schon fleißig macht, kommentiert und mit uns interagiert. Da wollen wir auf jeden Fall dranbleiben. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir schon ins erste Interview, Marius.
Genau, da haben wir mit Markus Kiefer gesprochen, der hier beim Sportclub eigentlich unter dem Namen Düse besser bekannt ist. Es ist der pädagogische Leiter der Fußballschule und mit ihm haben wir mal über das pädagogische Konzept der Fußballschule gesprochen, was dahinter steckt und welche Aufgaben da auf ihn und sein Team Woche für Woche zukommen. Viel Spaß. Ja, hi Markus, willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja.
Unter dem Namen Markus kennt dich hier beim Sportclub eigentlich niemand. Alle sagen Düse zu dir. Erste Frage deshalb, woher kommt der Name Düse?
Ja, hallo von meiner Seite. Schön, dass ich da sein kann. Habt euch gut vorbereitet. Es gibt 2 Versionen für den Namen. Also keine offizielle Version ist die, dass ich, mir wird nachgesagt, dass ich relativ schnell Auto fahre. Und deswegen durch die Gegend Düse und so ist es entstanden. Die 2. Version gibt es bei der Weihnachtsfeier. Also.
Zu später Stunde aber dann wahrscheinlich. Genau. Du bist seit mehr als 20 Jahren hier beim Sportclub, also kamst fast mit der Entstehung der Freiburger Fußballschule. Welche Rollen hattest du denn schon im Verein?
Oh, total unterschiedliche. Während des Studiums habe ich eigentlich angefangen als Busfahrer. Mein Bruder hat das früher gemacht, das ist ein typischer Studentenjob. Und bin dann über das Busfahren, habe ich die Leute kennengelernt, habe dann im Sportstudium den Patrick Beyer kennengelernt. Da haben wir zusammen auch eine Trainerausbildung gemacht, einen Trainerschein. Und da bin ich dann mal, habe ich eine Abfahrt genommen im sportlichen Bereich. Habe dann quasi ein bisschen mit ihm die U18, also er war auch Haupttrainer und ich habe die U18 betreut. Mhm. Bin da mehr und mehr reingerutscht in die Betreuung, habe dann Nachtdienst übernommen und dann am Ende des Studiums durfte ich dann in die Pädagogik wechseln. Ja.
Und heute bist du der pädagogische Leiter der Fußballschule. Was ist dir denn und euch als Team denn so wichtig, wenn es jetzt so um die soziale Entwicklung der Fußballschüler geht?
Ja, wichtig glaube ich, dass man die Jungs, wir sprechen ja nur von Jungs, wir haben ja die Mädels sind beim Olympiastützpunkt untergebracht, dass wir sie vorbereiten auf die Welt, die danach kommt. Also die ganze sportliche Bubble, die es definitiv gibt, dass man das gut einschätzt und sagt, wie es weitergehen kann, wenn es sportlich positiv weiterläuft, aber es kann natürlich auch anders weitergehen, dass es unterschiedliche Wege gibt und vor allem, dass man sie zur Selbstständigkeit dann heranzieht, so muss man sagen. Ja. Ja, dass sie das Haus verlassen, dass sie dann eigenständig sich durchs Leben schlagen können.
Oder habt ihr da so ein niedergeschriebenes Konzept oder guckt ihr da individuell, was passt auf jeden Einzelnen?
Wir haben schon ein pädagogisches Konzept auf jeden Fall. Was wichtig ist, bevor wir jemanden ins Internat holen, ist, dass wir immer auch zu den Jungs nach Hause fahren, um uns das soziale Umfeld anzuschauen, geht es eher um Kleinigkeiten zu checken. Also gibt es wirklich kleine, aber feine Unterschiede. Ist es ein Stadtkind, ist es ein Landkind, ist es ein Einzelkind, hat es Geschwister, gibt es da Tiere in der zu Hause? Und vor allem auch, was heißt es denn für den Jugendlichen, wenn es mal heißt, was nicht oft vorkommt, am Wochenende kann ich nach Hause fahren? Ist es 3,5 Stunden im Zug sitzen? Ist es geht gar nicht mit dem Zug? Muss man vielleicht einen Flixbus oder müssen die Eltern fahren? Allein solche Kleinigkeiten. Deswegen fahren wir dahin, um das soziale Umfeld abzuklopfen. Und die Eltern haben natürlich dann auch die Chance, uns kennenzulernen, weil wir mit den Jugendlichen, würde ich sagen, fast am meisten Zeit verbringen. Also wir teilen den Alltag mit den Jugendlichen.
Aber warum ist es für euch wichtig, ob es da Haustiere oder Geschwister gibt oder ob das in einem kleinen Dorf oder im großen oder vielleicht sogar in der Stadt ist?
Ja, tatsächlich, weil die Jungs total unterschiedlich sind und man auch unterschiedlich sie anpacken muss. Ja, der eine ist vielleicht, wenn er ein Einzelkind ist, dann ist diese 3,5, 4 Jahre, die sie bei uns in der Fußballschule sind, vielleicht zu viel und vielleicht braucht man dann ein anderes Modell, Modell Gastfamilie oder sowas, weil es ist schon auch sehr lebhaft bei uns mit 15 anderen Fußballverrückten im Internat zu leben. Ich sage immer, das ist, wenn man 4 Jahre auf Klassenfahrt geht. Ja.
Das stimmt, ja. Wenn man es so überlegt, kommt
hin. Und gibt es da auch mal einen Austausch mit anderen NLZs, wie die das so machen, VfB oder wen auch immer?
Ja, doch. Also es gibt vom DFB gibt es Runden der pädagogischen Leiter. Mittlerweile haben wir uns aber auch selber organisiert, weil wir denken, dass es da, je mehr Austausch, desto besser. Und da haben wir einfach eine Gruppe an Pädagogen, die sich gegenseitig besuchen, wo wir Themen miteinander besprechen, so eine Art auch Supervision durchführen. Das ist ja bei uns nicht so, dass man ein großes Konkurrenzdenken hat. Es geht um die Jugendlichen und wenn es da irgendwas zu optimieren, zu verbessern gibt, dann sind wir alle froh.
Gibt es da Riesenunterschiede zwischen den NLZs?
Schon. Also es gibt, jedes Modell ist anders, jeder Standard ist anders. Ich glaube nicht, dass man so eine Schablone über irgendeinen Standard stülpen kann, der dann deutschlandweit gilt. Beispielsweise Leverkusen hat kein Internat, die decken alles über Gastfamilien ab. Die haben natürlich die Bayer-Familie, da machen die einen Newsletter und dann melden sich Gasteltern. In Freiburg ein bisschen schwieriger, weil wenn Wohnraum frei ist, dann ist da ruckzuck ein Student drin. Das sind so die Unterschiede jetzt vom Standard her. Inhaltlich sind wir, glaube ich, schon nah an den Jungs. Wir haben eine Hausordnung, Hausregeln, unser Konzept ist eher so ein Familienkonzept. Mhm. Also wir wollen zweites Zuhause sein. Erstes Zuhause immer noch die leiblichen Eltern. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt auch keine Besuchszeiten. Die können immer kommen. Mhm. Und wir wollen aber, damit sich die Jungs wohlfühlen, müssen sie sich so fühlen wie zu Hause. Ja. Mhm.
Du bist ja schon wirklich eigentlich von Anfang an mit dabei. Wie sehr hat sich denn das pädagogische Konzept jetzt auch entwickelt, wenn du so an Anfang der 2000er irgendwie denkst, wo ja wahrscheinlich auch Volker Finke noch so ein bisschen oder ziemlich stark wahrscheinlich mitgewurschtelt hat zu heute?
Ich glaube, das Konzept hat sich immer wieder mal angepasst, aber so mehr entwickelt haben sich die Jugendlichen, muss ich sagen. Also wenn ich sehe, welche Entwicklung es genommen hat, dass die Jungs in der Regel eher strukturierter sind, fokussierter sind als früher, das ist meine Feststellung. Dass sie wirklich zielstrebig sind und das links und rechts manchmal dann tatsächlich zu kurz kommt. Also manchmal ist mein Job richtig langweilig geworden. Früher waren es nur etwas lebhafter, was nicht heißt, dass jetzt alles Klosterschüler sind, aber man darf neben dem Fußball schon auch mal ausbrechen, sage ich. Mhm.
Wollen wir es mal ein bisschen konkret noch machen? Wie seid ihr denn in den Schulalltag zum Beispiel mit einbegriffen oder mit inbegriffen? Seid ihr da auch mal beim Elternabend dabei, weil die Eltern einfach 3 Stunden weg wohnen und das einfach nicht machen können? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Exakt, ja, unbedingt. Also das ist gerade ein großer Part, diese Schulkooperation, die wir haben, diese Arbeit vor Ort, wenn ein Elternteil aus Ulm hier für jeden Elternabend dienstags 19:30 Uhr anfahren muss, ist es nicht möglich. Das heißt, wir vertreten die Eltern bei sowas. Das ist genau unsere Rolle, auch des zweiten Zuhause, dass wir die Rollen der Eltern, die sie zu Hause übernehmen würden, hier in Freiburg übernehmen. Wir haben Partnerschulen, die über die Jahre gewachsen sind, wo wir wirklich sehr, sehr eng kooperieren. Da gibt es Verbindungslehrer, die eng mit uns zusammenarbeiten, sodass wir immer reagieren können, wenn es irgendwie mal Probleme gibt, wenn Nachhilfe nötig ist auf der anderen Seite auch schwieriger für die Jungs, Schlupflöcher zu finden, nicht in die Schule zu gehen.
Ja, es ist ja eigentlich eher eine unübliche Situation für junge Menschen, so früh schon von zu Hause getrennt zu sein, teilweise in einem anderen Land zu leben, gibt es ja auch. Wie schafft ihr es denn, ihnen das Heimweh zu nehmen?
Definitiv, also ich ziehe auch da meinen Hut, wenn man mit 15 weg von zu Hause, neues Umfeld, weg von der Familie, neue Schulklasse, neue Mannschaft. Heimweh ist in den meisten Fällen immer Thema, so am Anfang, vielleicht die ersten ein, zwei Wochen. Dann ist dieser Wechsel findet in der Regel im Sommer statt, da ist alles noch gut. Man hat so eine Art Ferienlagersituation, man hat auch keine Schule, in der Regel sind Ferien und die haben nur Training, wir bieten ein bisschen Ferienprogramm an. Und jetzt so dann, wenn es Winter wird, Herbst, Winter, neblig, dunkel, dann kann es schon sein, dass da so eine Phase gibt, wo es schwer wird für den einen oder anderen. Wichtig ist, dass man es zulässt, dass man drüber spricht und wenn wirklich es nicht besser wird, dann gab es auch schon Fälle, wo man dann einfach sagen muss, es ist besser tatsächlich, wenn wir uns trennen, weil es bringt ja nichts, wenn der Junge unglücklich im Zimmer sitzt und sich nicht wohlfühlt, letzten Endes dann auch nicht performen kann.
Ja, die Schule spielt ja auch mal eine wichtige Rolle in der Entwicklung und so. Und wenn man jetzt mal einen Spieler hat, bei dem es in der Schule vielleicht nicht so gut läuft, reagiert man dann auch mal so, dass man sagt, du spielst jetzt am Wochenende erstmal nicht, jetzt guckst du erstmal, dass du deine Hausaufgaben machst, gibt es sowas auch?
So die Definition von nicht gut laufen, also wenn jemand sich Mühe gibt, es aber dann vielleicht kognitiv an Grenzen stößt und nicht hinbekommt, dann wird es nicht bestraft, sondern man wird unterstützt, ja. Wenn jemand es schleifen lässt und vor allem disziplinarisch über die Stränge schlägt, dann reagieren wir allergisch und das stimmt. Die größte Strafe ist nicht irgendwie Küchendienst zu machen oder irgendwie was anderes, sondern die größte Strafe ist das Trainergespräch, weil der entscheidet, Daumen hoch, Daumen runter, am Wochenende spiele ich oder spiele ich nicht. Und wenn man die Trainer dann im Extremfall einbinden muss, dann läuft es in der Regel auch wieder. Wobei das auch wichtig ist für uns als Verbindungspersonen, die sehen natürlich, dass wir ein gutes Miteinander haben mit den Trainern, dass wir relativ eng sind, aber die wissen auch ganz genau, die Jungs, dass nicht alles an die Trainer weitergeleitet wird und herangetragen wird. Wenn jemand eine schlechte Note schreibt beispielsweise, geht es den Trainer nichts an.
Wie betreut ihr denn eigentlich diejenigen, die nicht in der Freiburger Fußballschule untergebracht sind? Also da gab es ja zum Beispiel früher Günni, der glaube ich nicht bei euch in der Fußballschule gelebt hat, ne, sondern gependelt ist, oder Janik Keitel zum Beispiel ist auch so ein Beispiel. Genau. Wie betreut ihr die dann?
Also da ist schon auch wichtig, dass wir die Eltern nicht komplett außen vor lassen, weil die Jungs wohnen ja zu Hause von den Eltern, dass man sagt, okay, der SC übernimmt da alles, regelt alles. Wenn es Probleme gibt, bei Nachhilfe, bei Problemen mit Freistellung zum Beispiel, weil wir einfach eine Auswärtsfahrt haben, am Freitag schon Abfahrt und die brauchen Entschuldigung, sind wir da auch für die ganzen 160 Jugendlichen. Es gibt die Tagesinternatler, also Schüler, die aufgrund der guten Kooperation mittlerweile Richtung Freiburg tendieren, vielleicht in La wohnen, hier zur Schule gehen, dann tagsüber bis zum Training die Zeit überbrücken in der Fußballschule. Auch da sind wir da Ansprechpartner für Hausaufgabenbetreuung, für Nachhilfe.
Ja. Wie wichtig ist denn für dich persönlich auch so auf den neuesten Trends der Jugendlichen zu sein oder auch mal aufzuspringen? Also scrollst du vielleicht auch mal TikTok durch, um da irgendwie auf dem aktuellen Stand zu sein?
Tatsächlich TikTok nicht. Ich tue mich auch schwer mit Snapchat etc., wenn es noch in sein sollte. Ich habe da Social Media mäßig, bin ich da eher der Oldtimer, habe aber ein junges Team bei mir dabei von vielen jüngeren Pädagogen, die mir helfen, da up-to-date zu sein. Und es ist schon auch so, dass ich merke, dass meine Rolle sich verändert hat. Also, dass ich früher schon viel näher dran war, so eine Art älterer Bruder. Mittlerweile bin ich der Papa eher für die. Und deswegen bin ich froh, dass ich so ein gutes Team habe, dass vielleicht der ein oder andere einen engeren Draht zu den jüngeren Spieler auch hat.
Es ging jetzt auch nicht nur um Social Media, ne? Es gibt ja dann auch, Sprache hat sich ja verändert. Total. Ne? Also so in die Richtung.
Ja, also da lasse ich mich dann immer auch briefen und ich habe selber drei kleinere Kinder noch, wo ich glaube, bald aufholen werde, was die Jugendsprache angeht.
Ja, der ein oder andere von den Jungs im Internat spielt ja vielleicht auch ein Fußball-Manager-Spiel. Jetzt wollen wir immer, dass unsere Gäste uns mit einem guten Gefühl eigentlich verlassen aus dem Podcast. Deswegen die Frage am Schluss, warum läuft es bei dir bei Kickbase aktuell nicht so richtig?
Ja, weil wir wahrscheinlich von der falschen Plattform reden, weil im Kicker-Manager-Spiel der Fußballschule bin ich auf Platz 2. Und da muss ich sagen, die pädagogische Abteilung ist da sehr, sehr gut vertreten. Um auf Kickbase zurückzukommen, ich habe den Anfang etwas verpennt, habe mich da ein bisschen verdealt und vielleicht könnte das eine Lehre sein, man soll an den an den Spielern festhalten und nicht zu viel dealen, glaube ich.
Gut, das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank dir, Düse, dass du bei uns warst. Und ja, wünsche dir eine gute Weihnachtszeit, eine schöne Weihnachtszeit und auf jeden Fall auch eine erholsame. Danke dir.
Sehr gerne, ich freue mich auf die Weihnachtsfeier.
Ja, Kickbase, das ist so ein Managerspiel. Ich glaube, ganz, ganz viele sind infiziert davon und Woche für Woche dabei, sich den Kader zusammenzustellen oder zu verändern und dann am Wochenende natürlich auch immer heiß drauf, wie es läuft. Marius, wie läuft es denn bei dir generell so? Welcher Platz bist du gerade?
Ja, es geht. Ich dachte ehrlich gesagt, ich bin besser. Ich gucke gerade rein, ich bin Siebter, also nur ein Platz vor Düse, also auf Platz 8. ich dachte eigentlich, ich bin da irgendwie auf Platz 5 oder so. Man kann da sagen, das sind eigentlich alles SC-Mitarbeitende. Philipp Stiefvater aus der Sponsoring-Abteilung ist auf Platz 1, dicht gefolgt vom Zeugwart Max Beckmann, der wirklich sehr, sehr gut ist. Und ich weiß, der hört auch ab und zu Podcast, Max, Respekt an der Stelle.
Ja, und liebe Grüße. Hast du eigentlich SC-Spieler im Kader?
Ja, ich habe einen, Christian Günder, unseren Capitano, habe ich verpflichtet. Der punktet auch sehr gut. Und du?
Ja, was hat er gemacht bisher an Punkte, so durchschnittlich, weißt du das gerade?
Er holt schon so seine solide, ja, 80 Punkte pro Spiel holt er. Ja,
das ist okay. Ich habe auch SC-Spieler. Ich habe mir vor, ich glaube, 4-5 Wochen Merlin Röhl geholt. Da war er noch verletzt und ganz viele dann irgendwie gefragt, ja, kommt er jetzt wieder zurück und so. Ich sage, ja, nee, einfach nur trust the process so in ein paar Wochen. Merlin geholt und vor kurzem auch Lucky Höhler noch gekauft. Also Jungs, falls ihr es hört, Gas geben in Zukunft.
Ja, ich habe auch zu Günni gesagt, er könnte in Zukunft öfters mal Elfmeter schießen.
Sehr gut. Genau, richtig. Ja, oder Merlin, Lucky, schnappt euch die Kugel. Merlin. Eigentlich schon das perfekte Stichwort, denn ihn haben wir uns geschnappt und mit ihm gesprochen. Das haben sich auch ein paar Merlin gewünscht im Podcast, dass wir mal mit ihm eine Folge machen. Und das haben wir gemacht. Kleines Weihnachtsgeschenk von uns an euch, an alle, die ihn sich gewünscht haben. Und es ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Bleibt auf jeden Fall dran. Viel Spaß damit.
Merlin, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du die Zeit nimmst. Wir fangen heute mal ein bisschen anders an vielleicht als sonst. Ich habe vielleicht einen TV-Tipp für dich, vielleicht hast du aber auch schon gesehen. Da gibt es jetzt eine neue ZDF-Doku über die Wagner-Brüder, Moritz und Franz Wagner, die bei Orlando Magic in den USA spielen, in der NBA. Hast du die schon gesehen?
Habe ich nicht gesehen. Toller Tipp, aber der Fernseher ist eigentlich immer aus, deswegen habe ich da jetzt auch in der ZDF-Mediathek noch nichts gesehen, aber NBA ist natürlich Sache, die mich riesig interessiert und die beiden verfolge ich auch sehr viel.
Kann ich auf jeden Fall schon mal empfehlen an der Stelle, auch an alle, die es hören, also wirklich auch, wenn man nicht so Basketball-Fan ist, ist glaube ich ganz interessant. Basketball interessiert dich aber sehr, hast du schon gesagt. Deine Trikotnummer, die 34, ist auch besonders, hat auch einen Basketballbezug. Ja. Was steckt so dahinter?
Ich glaube, es ist einfach mit den Jahren, man versucht immer irgendwie einen Ausgleich zum Fußball zu bekommen. Manchmal sind es Ausgleichssportarten oder auch andere Dinge und Basketball war da einfach immer eine Sache, die mich mega begeistert hat. Man bewegt mal die Hände und nicht nur die Füße und hat trotzdem Ball dabei und deswegen war es eine Sache, die mich immer mega angesprochen hat und habe damals sehr viel, ja, nach der Schule einfach, kann man auch sehr gut alleine spielen, auch ein bisschen mal für sich sein und einfach ein paar Würfe nehmen und dann kann man super so Pickup-Games machen, 3-3, 2-2. Ist total universell in vielen Momenten und macht einfach richtig Spaß und dann habe ich es immer mehr verfolgt. Hatte irgendwann auch mal so in dem Alter 15, 16 so einen Gedanke, okay, vielleicht ist es doch was für mich, auch das mal mehr zu machen, richtig zu machen. Und ich glaube, jeder geht ja auch so eine Phase durch in der Fußballerlaufbahn, wo man mal Momente hat, wo man denkt, oh, ist es wirklich das, was man für immer machen möchte und will man nicht nochmal was anderes ausprobieren? Und dann habe ich das aber mehr so nebenbei gemacht und gehe immer noch manchmal an manchen Tagen, an freien Tagen alleine hier spielen oder auch mit Leuten, die ich hier kennengelernt habe. Und es macht mir einfach riesig Spaß. Und ja, es hat nochmal so ein bisschen individuelleren Ansatz, was das Training betrifft. Deswegen fasziniert es mich so sehr und versuche auch viel daraus zu ziehen, dass beim Basketball die Einzelspieler einfach noch mehr auf sich in ihrer Entwicklung schauen. Weil es halt auch einfacher ist, weil du hast einfach ein bisschen kontrolliertere Situationen. Du bist beim 5-5 immer in gleichen Situationen, die du immer wieder trainieren kannst. Beim Fußball schwieriger. Aber dieser Ansatz von diesem individuellen Training reizt mich einfach total und versucht es so ein bisschen auch ins Fußballgeschäft zu integrieren, dass ich selber bei mir einfach schaue, was kann ich individuell verbessern. Und habe da so einen, ja, jetzt schon einen größeren Plan mit Matze, der bei uns Reha-Trainer ist, gemacht und versuchen da einfach Fortschritte zu machen, dass ich mich einfach verbessere und dann ist einfach Giannis Antetokounmpo, darauf wollten wir zurück, irgendwie zu mir gekommen. Ich habe einfach so seinen Weg verfolgt und war total gefesselt von ihm, irgendwie inspirierend, die ganze Geschichte. Filme gibt es ja jetzt schon einige oder Dokus, glaube auf Disney Plus gab es einen, nicht mal geschaut drauf, Amazon Prime gibt es auch einen Film. Und es gibt auch so ganz alte Videos von ihm, die natürlich in den Filmen auch wieder rausgeholt werden, wo man halt einfach so einen Kontrast in der körperlichen und auch menschlichen Entwicklung sieht und er jetzt einfach ja so eine große Persönlichkeit ist, die irgendwie schon für viel steht im Sport für mich, weil er einfach hart arbeitet, sich alles hart erarbeitet hat. Und einfach auch so mit mentalen Geschichten öffentlich sehr, sehr gut umgeht. Und so ist es dann zu der 34 gekommen.
Habe ich sogar mal live gesehen. Kein Witz. Also ich habe null Ahnung von Basketball. Wirklich gar nichts. Ich gucke es eigentlich dann schon
hast
mal gern.
Hast du denn bei der EM dann live gesehen?
Nee, New York damals. Madison Square Garden. Ja, und ich hatte keine Ahnung, zu welchem Spiel ich gehen soll. Mit meiner Freundin damals und einen Kumpel gefragt, der auch so in der Materie drin ist. Ja. Und irgendwie 3 Spiele zur Auswahl in dem Zeitraum, wo wir dort waren. Und dann hat er mich gefragt, ist das gerade dein Ernst, welches Spiel du an? Also das ist eine ernste Frage so. Ich sage, ja, ich habe keine Ahnung. Ja, er muss auf jeden Fall zu dem Spiel, weil spielt er damals oder vielleicht immer noch beste Basketballer. Keine Ahnung, ob das jetzt noch ist, aber damals war es vielleicht mal. Vielleicht könnt ihr das besser beurteilen.
Ist schwierig, im Basketball mal ein bisschen zu bewerten. Ja. Manche Leute gehen danach, okay, wer gewinnt die Championship in dem Jahr? Und dann ist auch einfach, man kann vielleicht Top 5 sagen, in denen er definitiv drin ist. Mhm. Und war das ein Spiel, es gibt so eine ganz bekannte Szene im Madison Square Garden, wo er über einen so dankt, so ein Alley-Oop.
Also ein, zwei Dunks hat er gemacht, aber ob du jetzt das gleiche okay, meinst, weiß ich jetzt nicht. Ob das, ich kann es dir mal zeigen. Ich
habe ein, zwei Videos auf dem Spieler Handy. Ist ja drüber gesprungen.
Das heißt das war das dann, glaube ich, nicht. Okay. Aber toll. Das nur
Und wie war nebenbei. Die Stimmung da so in dem Schein? Weil es hört man immer wieder, dass so ein bisschen Show ist und
ja,
wenig.
Ja, schon extrem. Also wir hatten Tickets 2-3 Monate vorher schon gebucht, weil es war schon immer mal mein Traum, Basketballspiel in den USA anzugucken, obwohl mich sonst die Sportart irgendwie nicht so richtig interessiert. Und dann war echt 5 Minuten vor Anpfiff, war die halbe Halle war leer. Ja. Und wir haben dann halt gedacht, ja gut, dann setzen wir uns halt mal 15 Reihen weiter nach unten, weil da sind wir viel näher dran. Und dann, ja, eine Minute nachdem das Spiel dann losging, kamen halt die Leute, die da den Platz dann hatten und haben uns dann halt verjagt. Und dann auf einmal war die ganze Halle voll. Mhm. Und dann war aber auch kurz vor Schluss entscheidende Korb dann irgendwie gefallen und auf einmal war die Halle wieder leer und das Spiel war noch nicht mal richtig fertig. Mhm. So, das ist schon was ganz anderes als jetzt hier in Deutschland oder in Europa wahrscheinlich, auch beim Basketball ist bestimmt anders. Also es war schon ein anderes Erlebnis und die Halbzeit-Shows oder die ganzen Aktionen, die es dann in den Pausen gibt, das war schon ein cooles Erlebnis, aber schon natürlich auch was ganz anderes. Das muss man schon sagen. Kommen wir nochmal zurück zu dir. Du bist ja 1,92, also für einen Basketballspieler eher klein, hat Marius zumindest behauptet.
Was NBA-Verhältnisse angeht.
Ja, NBA-Verhältnisse. Ja. Eher klein. Es gibt ja aber auch Spieler, die klein ganz gut sind. Du hast vorhin mal angedeutet, für dich war Verein dann trotzdem nie was, also nur so hobbymäßig?
Ich war, glaube ich, ein Jahr in der Basketball-AG. Mhm. Das war so ein bisschen die Zeit, wo ich über sowas nachgedacht habe, es hat mir tierisch Spaß gemacht. Aber ich glaube, auch wenn ich zurückdenke, wenn ich jetzt nur Basketball spielen würde, dann würde mir einfach so viel fehlen. Und irgendwie ist es dann doch nicht so, dass ich sowas das ganze Leben machen könnte. Da hat irgendwie Fußball, es ist auch immer schwierig zu sagen, weil man weiß nicht, wie es gelaufen wäre. Und die Sache ist halt, wenn man in der Sache sehr gut ist, dann ist es immer einfacher, die auch wirklich lange und mit viel Freude und Leidenschaft zu machen. Und das wäre beim Basketball noch schwieriger gewesen, da hinzukommen, wo man dann ja als Leistungssportler mit viel Ehrgeiz irgendwie immer hin will und dann hätte es auch ein bisschen frustrierend sein können, wenn man so spät anfängt. Aber ja, der Gedanke war da, aber zum Glück habe ich mich dann nicht so entschieden und bin beim Fußball geblieben, wo dann vielleicht auch nach 1-2 Jahren wieder noch mehr Spaß kam, weil einfach die nächsten Entwicklungsschritte kamen und ich mich dann noch mehr auf den Fußball fokussiert habe.
Ja, wir haben mit Jochen Seyer auch schon relativ viel über US-Sport gesprochen, deswegen, ich glaube, die Leute, die hier zuhören, sind wahrscheinlich eher Fußballfans, deswegen kommen wir auch versprochen gleich zum Fußball. Allerletzte Frage so zu diesem NBA-Kosmos. Da ist ja so, dass die Spieler ja einen Vertrag mit der Liga abschließen, also nicht mit ihrem Club oder Franchise, wie es da ja heißt. Und das macht es ja dann den Teams relativ einfach, die Spieler einfach von A nach B zu schieben. Also die haben dann eigentlich mehr oder weniger gar kein Mitspracherecht. Das heißt, du spielst in der einen Saison irgendwie in L.A. und in der nächsten dann in Boston oder so. Mhm. Wie schwierig wäre das für dich, weil die Distanzen ja auch extrem weit sind in den USA, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Deutschland?
Ja, es kommt immer auf die Situation drauf an. Wenn du aber jetzt bei, ist ja auch Zufall beim Draft, wo du landest. Ist ja jetzt nicht so, dass man wirklich von Anfang an irgendwie Mitspracherecht hat. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich beim Draft bei meinem Verein, den ich mir so in der Bundesliga aussuchen könnte, landen würde und dann würde ich hier in Freiburg sein und würde dann hier eine große Verbundenheit haben, es würde irgendwie alles sehr gut laufen. Und dann aus dem Nichts hat man dabei irgendwie gar kein Mitspracherecht, man wird getradet irgendwo hin, das wäre wirklich ja sehr schwierig, glaube ich. Und da gab es immer wieder Situationen, wo es Spieler gab, die damit, glaube ich, auch echt Probleme hatten. Und das ist dann schade, aber so ein bisschen ist das Geschäft. Und es ist aber schön, dass man im Fußball natürlich nicht komplette Entscheidungsfreiheit hat, aber einfach doch ein bisschen mehr.
Eine Entscheidung, die du schon als relativ junger Mensch treffen musstest, von Babelsberg nach Ingolstadt. Mhm. Sind immerhin auch 500 Kilometer, also auch nicht gerade um die Ecke. Wie schwer ist dir das damals gefallen?
Es ist schwierig im Nachhinein immer so zu sagen, wie man sich in den Momenten gefühlt hat. Es verwäscht sich irgendwie so ein bisschen, dass ich so wirklich die Gedanken noch wieder hochkriege. Aber so, wenn ich es versuchen würde, würde ich einfach sagen, nicht wirklich schwer, weil für mich im Kopf war einfach eine Challenge, eine neue Sache, die irgendwie vier Chancen mit sich bringt. Und dann wollte ich es einfach ausprobieren und schauen, wie weit es geht. Und war nie der Gedanke jetzt, ich mache das, weil ich will unbedingt Profi werden, sondern ich mache es einfach und gucke, was bei rauskommt. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch einfach ein Gedanke, den ich mir auch immer wieder hochholen muss, der manchmal ein bisschen verloren geht. Aber einfach dieses Machen und Schauen, was passiert, ist irgendwie wie ein schöner Gedanke, wo man dann irgendwie ein bisschen mehr Freiheit hat, ein bisschen weniger Druck, und so hat das Ganze dann ganz gut geklappt.
Mhm. Und auch eine App hat dir ganz gut geholfen. Tonsa, habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja,
heißt, kannst du mal erklären, was das ist und wie es dir geholfen hat in dem Moment?
Also in meiner Situation war es so, dass ich, das überspitze ich vielleicht ein bisschen, aber eher klein war in der Zeit und schmächtig war und nicht wirklich auffällig war für Scouts und trotzdem in einem Jahr ganz gut gescored habe damals und dann in der App aber ein bisschen besser gescored habe, als ich in Wirklichkeit gescored habe.
Daten gefälscht oder
wie? Ja, also das ging in der App relativ leicht. Du konntest einfach angeben, wie viele Vorlagen du halt gemacht hast, und das hatten nicht alle Spieler die App, und dann konnte man halt auch mehr Vorlagen machen, als man eigentlich gemacht hat.
Stark.
Aber abgesehen davon war es einfach eine Chance für mich, irgendwo mal ein Probetraining zu bekommen auf dem Niveau, wo ich spielen wollte und wo ich mich damals halt gesehen habe, und habe es dann einfach probiert. Und natürlich war das für mich im ersten Moment, so wie auch im Nachhinein für meine Eltern, mein ganzes Umfeld, irgendwie komisch und ein bisschen unrealistisch, über eine App sich irgendwo zu bewerben und dann auch ein Probetraining zu bekommen. Aber es war irgendwie einfach eine Chance, die im richtigen Moment dann zu mir kam und wo ich mit viel Glück einfach ja dann ein Probetraining bekommen habe bei so einem Junioren-Bundesligisten und dann einfach mir gesagt habe, ich muss es jetzt nutzen, weil viel mehr Chancen habe ich damals nicht bekommen, weil ich einfach vielleicht in der Jugend nicht ganz so auffällig war wie andere.
Aber wie können wir es uns dann konkret vorstellen? Also du hast nach jedem Spiel deine Tore, deine Assists und alles Mögliche getrackt, und irgendwann haben die dich dann angerufen und haben gesagt, ja, wir haben da deine Daten irgendwie gesehen, die sind auffällig, komm mal vorbei, oder wie war das?
Ja, also da gab es dann so mehrere Situationen, die irgendwie doch ein bisschen skurril sind, weil es war ein Mitspieler, der mir die App gezeigt hat und mir gesagt hat, okay, Merlin, du kannst da deine Daten eintragen und kannst mich noch bewerten. Er wollte es eigentlich nur haben, damit er eine bessere Bewertung bekommt. Und so bin ich dann halt zu dieser App gekommen und habe meine Daten eingetragen. Und dann kannst du dich auf den Button, konntest dich einfach bewerben für dieses Probetraining. Und dann habe ich aber die App gelöscht, weil ich dachte mir, ach, das klappt eh alles nicht. Irgendwie hatte ich es im Hinterkopf die ganze Zeit, aber ich habe da nicht wirklich zu 100% dran geglaubt. Und zum Glück, damals hatte ich noch Instagram und habe dann über Instagram eine Nachricht von Tonsa bekommen. Ich bin noch eingeladen, warum ich denn nicht antworte in der App auf das Probetraining. Und dann bin ich da halt hingefahren und habe auch natürlich ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen bei meinen Eltern. Weil das Ganze wirkt auch im Nachhinein für mich einfach total seltsam, dass man über eine App irgendwo in Deutschland rumfährt und ein Probetraining bekommt und irgendwelche komischen Daten da eingibt, die auch ehrlicherweise null aussagekräftig sind. Also ich habe da einfach angegeben, ich habe ein paar Tore geschossen, ein paar Vorlagen, und das hätte aber auch jeder machen können. Aber es haben einfach nicht viele die App genutzt, und deswegen war irgendwie für mich dann eine Chance da. und so, ja, einfach viele Sachen zusammengekommen. Und das versuche ich mir immer wieder zu sagen, dass, ja, es braucht solche Momente, glaube ich, wenn man es irgendwie schaffen will. Und dann muss man dankbar dafür sein, dass es so einen Moment gab. Und dann einfach meine Eltern, die mich dann irgendwie sehr unterstützt haben, mein Vater, der mich, ja, da 5 Stunden hingefahren hat mit dem Auto zu dem Probetraining. Und dann beim Probetraining war ich Innenverteidiger, obwohl ich in meinem Leben noch nie Innenverteidiger gespielt habe. Es sollte dann danach auch immer sich alles noch ein bisschen durchwechseln. Das kennen ja hier auch alle, dass ich immer auf unterschiedlichen Positionen eingesetzt werde. Aber damals habe ich eigentlich immer Zehner gespielt, Achter gespielt und habe dann da Innenverteidiger gespielt, die man, oh ja, groß, dann war ich, bin ich auch ordentlich gewachsen. Das ist unser Spieler, wir brauchen unbedingt einen Innenverteidiger. Die haben auch nur einen Innenverteidiger gesucht und wollten mich dann als Innenverteidiger verpflichten und haben dann aber, nachdem sie mich verpflichtet haben, nach 3-4 Wochen gemerkt, also Innenverteidiger geht nicht, der dribbelt da hinten viel zu viel, der spielt doch weiter vorne. Ja, und dann ging der Weg weiter.
Aber der FC Ingolstadt, zu dem es ja dann ging, die sind heute noch Partner dieser App. Also wir waren vorhin mal auf der Seite. Ja. Die haben mittlerweile relativ viele Vereine sogar in Kooperation. Also vielleicht erhoffen sie sich den nächsten Merlin Röhl dann irgendwie da vielleicht mit gefälschten Daten zu sich zu kriegen.
Ja, da kann ich ein bisschen andere Infos ein bisschen weitergeben. Ja. Also es ist so, dass ich sogar im Kontakt stand danach mit dem, der in Deutschland die App sozusagen ein bisschen geführt hat, auch auf Social Media vertreten hat, und der hat sich dann irgendwann zurückgezogen, und in Deutschland ist die App eigentlich nicht mehr wirklich ja, auf dem Markt. Es wird nicht mehr so viel genutzt, und es gibt eigentlich auch jetzt keine großen Kooperationen mehr. Es steht natürlich noch drauf, sie haben mit Ingolstadt eine Kooperation gehabt, aber ist eigentlich jetzt nicht mehr aktuell.
Okay.
Und sie fokussieren sich eher viel mehr auf den Markt in Frankreich, wo sie es versuchen, viel größer zu machen. Und die Idee ist da, dass die so eine Mannschaft zusammenstellen aufgrund ihrer Daten und dann zu Turnieren fahren, in der U15, U17, und die Spieler dann bei irgendwelchen großen Turnieren sich zeigen können und spielen können gegen richtig gute Mannschaften und so irgendwie entdeckt werden können. Es geht einfach so um das Prinzip, einfach Spieler, die ein bisschen unterm Radar fliegen.
Ja, klar.
Gibt es immer wieder Beispiele in allen möglichen Sportarten. Im Basketball fällt mir Stephen Curry ein, der einfach auch ein Spieler war, der unterm Radar geflogen ist. Und dann gibt es irgendeinen Weg, wie man halt mal auf sich aufmerksam macht und Glück hat.
Dann sind diese Daten vielleicht nicht mehr ganz aktuell, aber wissen wir das auch. War das vielleicht bei anderen Profis auch noch der Fall, dass sie es so über so eine App geschafft haben? Also von manchen Kollegen vielleicht noch so Geschichten, das ist ja schon was einzig. Also
ja, ich muss sagen, am Anfang war es mir ein bisschen unangenehm. Ich habe da versucht, immer nie drüber zu reden. Okay.
Und jetzt kommen wir
seit 10 Minuten. Jetzt stehe ich da langsam ein bisschen drüber, weil ich es auch ein bisschen anders sehe und einfach dankbar dafür bin, dass alles so passiert ist. Aber damals war es so, dass ich in der Jugend immer ein bisschen komisch angeschaut wurde dafür, dass ich bin der über eine App jetzt hier gelandet ist. Und dann muss man sich vielleicht ein bisschen doppelt beweisen oder so, aber ja, jetzt im Nachhinein bin ich einfach dankbar dafür. Aber ich habe jetzt nie mit jemandem damals groß drüber geredet und jetzt auch noch nicht einen gefunden, der auch über eine App so gescoutet wurde. Bis jetzt ist, glaube ich, auch der Einzige bei Tonsa, der da ins Profigeschäft gekommen ist.
Da haben sie dir viel zu verdanken, dass wir trotzdem jetzt noch drüber reden.
Ja, sind wir natürlich auch dankbar, dass du so den Weg geschafft hast. Du hast dann schon mit 18 für Ingolstadt in der 3. Liga gespielt, relativ viele Spiele, dann mit 19 in der 2. Liga, das sind ja auch relativ physische Ligen. Musstest du deine Spielweise da sehr umstellen dann vom Jugendfußball kommend?
Also ich bin, glaube ich, generell ein Spieler, auch wenn ich jetzt körperlich natürlich nicht extrem physisch stark aussehe, ist es eine Sache, die irgendwie zum Spiel bei mir dazugehört, dass ich in viele Zweikämpfe gehe, dass ich doch, ich glaube, auch für viele Gegenspieler sehr eklig bin und viel ist auch über das Gegenpressing und Intensität bei mir geht. Und wir auch in der Jugend in Ingolstadt einen Spielstil hatten, der sehr intensiv war, wo wir sehr, sehr viele Sprints gegangen sind. Und das hat mir in den beiden Jahren richtig gut getan, dass ich da halt bestmöglich drauf vorbereitet wurde. Und habe natürlich gemerkt, dass manche Sachen in der 3. Liga nicht funktionieren. Und musste natürlich manchen Zweikämpfen aus dem Weg gehen. Und es ist auch so, dass man in der 3. Liga ganz schnell so in Infights landet, in denen ich natürlich dann ein Nachteil war körperlich. Aber da lernt man dann irgendwie, wie man sich da ein bisschen raushält, ein bisschen zwischen den Ketten schwimmt oder mehr auf die Tiefe geht, versucht die Schnelligkeit auszunutzen. Und in der 2. Liga war es dann ein bisschen athletischer einfach. Da hat man nicht mehr ganz die krassen Vorteile, was die Schnelligkeit betrifft. Aber da hat man auch manchmal mehr Räume gehabt, um es auch vielleicht technisch zu lösen. Und jetzt im Nachhinein ist es aber so, dass ich glaube, vom Gefühl her in der 1. Liga, das hört sich immer komisch an, aber es ist doch irgendwie ein Tick einfacher, sein eigenes Spiel durchzubringen, irgendwie auch mal gute Aktionen zu haben, als jetzt in der dritten Liga gegen Meppen auf dem Platz, wo jeder Ball irgendwo hinspringt. Das ist dann doch auf dem Superplatz hier deutlich, deutlich einfacher. Auch wenn das Spieltempo natürlich viel, viel höher ist, man muss sich anpassen, man muss erstmal auf ein gewisses Level kommen, damit man dann auch diese Situation irgendwie nutzen kann und auch zwischen den Ketten die Aktion haben kann, ja.
Ich glaube, das hat Toni Groß auch immer von sich erzählt, dass er, wenn er noch viel länger irgendwie in der zweiten Mannschaft gespielt hätte, Regionalliga oder so, dann hätte er es vielleicht gar nicht gepackt, weil es einfach ein anderer Fußball ist. So. Ja. Genau, du hast dann die Zweitligasaison auch schon angesprochen, 21-22 war das, die lief ja für den Verein Ingolstadt nicht ganz so erfolgreich, mit 21 Punkten ging es direkt dann wieder runter. Ja. Aber du persönlich scheinst ja doch irgendwie überzeugt zu haben, Jochen, Clemens und Co. Mhm. Wie sind so deine Erinnerungen an den Sommer, als es dann so zum ersten Mal vielleicht hieß, okay, der SC Freiburg ist an dir interessiert?
Es war eine Phase, wo ich verletzt war, deswegen war es schon irgendwie für mich manchmal ein bisschen schwierig, so einen Wechsel zu haben und nicht einfach spielen zu können und es so ein bisschen vergessen zu können. Deswegen war es schon alles sehr präsent und hat ja auch eine Weile gedauert, es war dann doch eher am Ende vom Transferfenster. Aber ich glaube nochmal zu dieser zweiten und dritten Ligasaison, es hat mir mega gut getan, dass ich eine Saison hatte, wo es sehr gut lief und dann eine Saison, wo es nicht gut lief. Dann hatte ich einfach in zwei Profijahren schon so viel erlebt, wie vielleicht andere von diesen extremen Situationen in mehreren Jahren nicht. Hat einfach einen Aufstieg, was glaube ich für viele Leute auch was total Besonderes ist, war ein total schönes Gefühl. Dann hatte ich gleich im nächsten Jahr halt diese andere Extremerfahrung, wo wir halt einfach Letzter wurden und einfach alle drei Wochen eine Krisensitzung in der Kabine hatten. Und das war aber für die persönliche Entwicklung für mich glaube ich super, weil man lernt mit Niederlagen umzugehen, man lernt es auf einmal zu schätzen, dass man Spiele gewinnt. Man lernt es zu schätzen, auch wenn man mal unentschieden spielt und wenn man mal zu Null spielt. Das waren dann Sachen, die irgendwie noch bedeutsamer wurden und mir total helfen jetzt auch hier einfach. Ich freue mich noch viel mehr über jeden Sieg, weil ich einfach schon erfahren habe, wie es ist, wenn man jedes Spiel verliert.
Du bist ja dann in der ersten Saison bei uns hier beim SC hauptsächlich in der U23 dann zum Einsatz gekommen. Mhm. Auch dort dann Rückenprobleme waren es, glaube ich, damals, die dich so ein bisschen rausgeschmissen haben. Hast dich dann natürlich in die erste Mannschaft auch gespielt und reingekämpft und mittlerweile ein fester Bestandteil natürlich der Profis hier auch in der Kabine. Bist du manchmal selbst überrascht, wie schnell es dann doch ging, irgendwie bei so einem gestandenen Bundesligisten zu landen und auch eine richtig gute und tragende Rolle zu spielen?
Ich glaube, die Momente gibt es eher seltener. Ich bin jemand, der viel visualisiert, sich viel vornimmt, viel von sich erwartet und dann ist es leider so, dass man viele Sachen als normal hinnimmt. Ich habe sie mir so vorgenommen, ich will da sein, also warum soll es jetzt groß anders sein? Es gibt eher dann die Momente, wo man noch mehr erwartet, irgendwie denkt, oh, ich wäre jetzt gerne schon da. Aber es ist natürlich immer wieder wichtig, zurückzublicken und zu sehen, okay, was hat man schon geschafft, wo steht man? Und für mich ist es natürlich was total Besonderes, in dieser Kabine da unten zu sitzen, vollwertiges Mitglied dieser Mannschaft zu sein und Einsätze zu bekommen und einfach auch den Ball zu haben auf dem Platz und vor den Fans ist einfach was total Schönes. Und damals war es halt so, klar, ich wollte von Anfang an wieder alles, so wie immer. Ich bin hier angekommen und kam aus der zweiten Liga und das ist irgendwie klar, natürlich von außen und auch vom Trainer gespannt her, okay, der Junge muss sich erstmal hinten anstellen, aber in meinem Kopf war es so, ich will sofort zeigen, was ich kann, ich will auf dem Platz, ich will spielen, ich will der Mannschaft helfen und dann gibt es immer wieder Phasen, wo man halt zu viel will und dann Rücken ist immer so eine Geschichte, Rücken, Nacken, kommt meistens vom Stress her, auch von viel Ärger in einem selbst und es sind einfach Sachen, die man dann wieder lernt, wo man merkt, okay, bisschen langsamer, bisschen weniger trainieren, einfach die Sachen mal passieren lassen, ist immer einfach zu sagen im Nachhinein und dann hat man auf und ab in Phasen, dann habe ich so ein bisschen den Cut gezogen, damals im Winter, wo es für mich war, okay, das erste Halbjahr lief jetzt null, so wie ich es mir vorgestellt habe, ich hätte gerne schon meine Einsätze gehabt, hat noch keine. Aber jetzt versuche ich einfach langfristig zu denken, mich zu entwickeln und wenn die Einsätze kommen, dann kommen sie und dann auf einmal hat es natürlich auch gedauert, aber sie kamen auf einmal und dann kam der erste Einsatz und von da an
Gladbach damals, ne?
Gladbach
damals. Hast du ein Tor gemacht am Schluss noch, gell?
Nee, fast, ja.
Fast, ja.
Du hast ein Tor.
Nee, da kam, fast, kam Ball von außen rein, glaube ich.
Genau, reingegrätscht genau, und war leider ganz knapp. Er hält noch ein bisschen am Trikot.
Am Stand von 0-0, glaube ich.
Aber Gladbach, genau, ist eine Geschichte, die jetzt einfach immer wieder kam, zu besonderen Momenten kam immer wieder Gladbach. Es war erstes Spiel und jetzt auch das erste Spiel nach der Verletzung.
Genau, richtig.
Es war eine Sache, die ich mir auch so einen Kalender eingetragen hatte, wo ich echt drauf hingearbeitet habe, weil es irgendwie was Besonderes ist. Gegen die habe ich mein erstes Spiel gemacht, gegen die habe ich auch mein zweites Tor, glaube ich, gemacht. Einfach schöne Momente, schöne Siege gegen die schon gefeiert. Und
also in Zukunft öfter gegen Gladbach spielen.
Mönchengladbach.
Mönchengladbach, genau, richtig. Eine Fußballkabine hat ja generell so ein bisschen was Magisches, aber auch irgendwie was Mystisches, finde ich. Was braucht es denn aus deiner Sicht generell in so einer Kabine? Es sind ja ganz viele verschiedene Charaktere, ganz viele verschiedene Nationen, Nationalitäten auch manchmal. Teilweise Konkurrenten auch. Man muss aber trotzdem als Team auch funktionieren. Ich glaube, die besten Mannschaften haben immer dann am besten performt, wenn auch das Team gut war. Wie kriegt man sowas hin in so einer Mannschaft mit so vielen verschiedenen Faktoren?
Wie kriegt man sowas hin? Es ist, glaube, Einzelcharaktere, die schon immer viel ausmachen, wenn du Führungspersönlichkeiten hast, die einfach vorangehen, egal in was für einer Situation. Dann haben wir Spieler, die hier schon ewig in dem Verein sind, die den Verein super kennen, die ihr Ego oft hinten anstellen, auch in der Kabine, ja, einfach dafür sorgen, dass bestimmte Regeln befolgt werden. Man hat eine bestimmte Hierarchie in der Kabine. Dann hast du Leute, die immer für den Spaß gut sind. Du hast Leute, die ja, sich auch mal zoffen nach einem verlorenen Turnier oder auch nach einem verlorenen 11 gegen 11. Und das ist auch total wichtig, dass es solche Momente auch in der Kabine gibt. Dann gibt es Leute, die ja ein bisschen ruhiger sind. Und so kommt dann viel zusammen und halt ganz viele verschiedene Charaktere, die normalerweise, glaube ich, so nie zusammenfinden würden, die neben dem Platz alle unterschiedliche Dinge machen. Aber das ist so ein bisschen ja das Magische am Fußball, dass es funktioniert in der Kabine und auf dem Platz.
Und wo steht Merlin Röhl da in dem ganzen Konstrukt? Der, der Lautsprecher, der dann mal nichts sagt? Oder auch der sich vielleicht mal streitet mit jemandem nach einem verlorenen Turnier?
Ich glaube, als junger Spieler ist man doch eher, der immer ein bisschen ruhiger ist. Aber ich jetzt das dritte Jahr hier und ich gehe vielleicht immer mehr auf und habe auch meine Momente in der Kabine. Und ab und zu ist Thema, wie mein Platz aussieht. Ab und zu das Thema, was ich da für ein Buch in der Hand habe oder so. Einfach viele lustige Momente. Ich lache unglaublich viel, weil in Kabine werden so viele Späße gemacht. Manchmal habe ich auch die Momente, wo es mir dann fast zu viel ist. Da gibt es auch irgendwann irgendwie so ein bisschen so eine Grenze, weil es wirklich immer nur Spaß gemacht wird. Aber viele Sachen, die einfach total bereichernd sind und man kommt da mit einem Lächeln rein und geht oft mit einem Lächeln wieder raus. Und ich glaube, es ist eine Sache, die entwickelt sich. Umso mehr man die Leute kennenlernt, umso mehr man mit anderen Spielern irgendwie eine Verbindung schafft, umso wohler fühlt man sich, umso mehr wird man sich selbst und kann einfach frei sein in so einer Kabine. Ja. Und fühle mich sehr gut hier.
Also manchmal sind es ja vielleicht auch Kleinigkeiten, die dann helfen bei der Integration. Also du hast dich ja, glaube ich, relativ schnell der Wizard Gang angeschlossen, Kartenspiel. Ja. Das ist richtig, ich glaube, Luki Höhler, Gregal, Flo Müller ist manchmal dabei, Florian Muslia. Wer ist der beste Wizard-Spieler?
Das ist eine kontroverse Frage. Also, es gibt einige Spieler, die doch, also Muki muss man sagen, der neu mit dabei ist, spielt wirklich sehr gut. Gregal ist ab und zu ein bisschen launisch, aber spielt auch sehr, sehr gut. und Luki spielt immer so, ist eigentlich ein bisschen ruhiger vom Erzählen, aber spielt wirklich sehr konstant gut. Ich muss sagen, wir spielen wirklich sehr, sehr viel und auch mal in Auswärtsfahrten 3-4 Runden hintereinander, wo bei mir nach 2 Runden der Kopf schon raucht und ich mich eigentlich nicht mehr konzentrieren kann. Aber es macht riesig Spaß und ich bin so dankbar, dass ich da, ich glaube, einfach von Gregor reingezerrt wurde. Es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht, ich will da unbedingt mitspielen, aber schon viel Geld auch verloren in der Runde, weil die es wirklich gut machen. Aber es macht total Spaß und man fühlt sich total integriert, wenn man da dabei ist.
Aber warum ist Wizard so ein Spiel? Also auch Hoffenheim hat ja so eine Gang, haben wir ja leider Gottes erfahren müssen nach dem Gegentor, das wir gekriegt haben von Tom Bischoff, der das ja auch danach erklärt hat. Was macht das Spiel so aus, dass da so viele drauf abfahren? Ich habe es ehrlicherweise noch nie gespielt. Du, Marius?
Ich habe schon gespielt.
Ja, aber ich habe es nicht verstanden bisher.
Ich glaube, es ist schon, dass man, wenn man gut ist in dem Spiel, einen gewissen Einfluss hat, aber trotzdem es halt noch ein Glücksspiel ist. Und diese Verbindung von Strategie und Glück reizt, glaube ich, einfach viele Leute. Jede Runde ist irgendwie ein bisschen anders. Es ist ein bisschen, manchmal mit den Karten, die man hat, kann man wenig machen. Und muss man es irgendwie akzeptieren. Manchmal hat man überragende Runden. Und dann ist, glaube ich, einfach eine Sache, wo, wenn viele Leute die Regeln können, dann hilft das erstmal schon und viele Leute spielen einfach Wizard. Und dann gibt es so ein paar extra Regeln wie, ja, wenn man mal Minus ist oder so, oder wenn man eine perfekte Runde hat, gibt es ein Extra und so entstehen dann noch mehr Momente, die irgendwie ja, auf und ab darstellen.
Mhm. Ist eigentlich im Zusammenhang mit Wizard dein Spitzname Merlin der Zauberer entstanden?
Ich denke nicht, nee. Okay. Ich glaube, das ist einfach, ist auch mal höre ich das mehr, mal höre ich das weniger, ist glaube ich mit früher, dass doch viele Leute ja auch Merlin den Zauberer irgendwie, gibt es eine Serie und was es Bücher da auch zu gab. Hab das selber nie wirklich geschaut. Mir hat irgendwann Mitspieler mich darauf angesprochen, ah, ich habe die Serie geschaut und dann habe ich irgendwie noch ein ganz bisschen ähnlich ausgeschaut wie der Zauberer.
Aber magst du den Spitznamen? Alles in allem?
Ja, ist glaube ich mit allen Sachen schwierig. Muss man einordnen. An sich ist es, mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber, aber trotzdem finde ich immer total wichtig, dass dann Zauberer und Fußball nicht zu vermixen. Es ist lustig, irgendwie einen Spitznamen zu haben, aber ich will ja mein Spiel einfach so kommen lassen, wie es kommt und jetzt nicht anpassen, weil mich Leute Zauberer nennen, dass ich irgendwas Besonderes machen soll auf dem Platz. Und ich glaube, das sollte den Leuten irgendwie auch immer bewusst sein, dass ich einfach Fußball spiele und nicht versuche, da meinem Spitznamen gerecht zu werden. Und ja, mal ist mehr und mal weniger.
Ja, noch abschließend zum Thema Wizard. Gibt es noch andere Gesellschaftsspiele, die du gern spielst oder machst du es öfters mal auch zu Hause noch irgendwie so Spieleabende oder sowas?
Also wenn ich jetzt zu Hause bei meiner Familie bin, das ist wirklich eine Sache, an der ich Riesenfreude habe, wenn wir einfach zusammensitzen und welche Spiele spielen und dann geht es gar nicht ums Spiel. Es geht nur darum, dass ich gewinne. Nein, also ich habe riesen Ehrgeiz bei solchen Spielen und einen riesen Spaß und es macht dann einfach total Spaß mit Leuten, die man gern hat, zu spielen und dann spielt man ja jede Art von Spielen. Wenn man zu zweit ist, spielt man irgendwelche Brettspiele. Backgammon und Schach sind da Spiele, die ich gerne spiele und sonst einfach komplett durchmixt.
Aber das Wort Zauberer muss ich jetzt doch nochmal auskramen. Das Tor gegen Leipzig, das war ein absolutes Zaubertor. Ich glaube, ja. Das kann man definitiv so sagen. 10 Meter vor der Mittellinie ungefähr hast du den Ball geschnappt und wirklich an ein paar Gegenspielern vorbei. Hast du in dem Moment schon gemerkt, oh, das wird jetzt was Gutes, was Großes, was ich da gerade anstelle? Oder warst du in dem Moment gar nicht so bewusst?
Ich glaube, immer wieder, wenn ich an das Tor denke, was ich daraus mitnehmen kann, dass ich nicht nachgedacht habe. Und das sind die schönsten Momente im Fußball, wenn du spielst und im Flow bist, nicht nachdenkst und einfach frei spielst. Das sind die Momente, wo ich eigentlich jeden Tag auch für arbeite. Und auch der Grundbaustein für solche Momente ist einfach, dass du trainierst, hart trainierst, alles dafür tust, dass dein Körper im bestmöglichen Zustand ist. Und dann erhöht es einfach die Wahrscheinlichkeit, dass du solche Momente hast, wo du dich so im Flow fühlst. Und dann kommt so viel zusammen, wie die Gegenspieler stehen. Der eine verteidigt nicht richtig, der läuft gar nicht hinterher, weil er gar nicht damit gerechnet hat. Und dann einfach an dem Tag ich auch richtig spritzig, richtig guten Antritt hatte. Und ich lieb's, mit dem Ball zu laufen. Ich weiß, meine Mitspieler ab und zu, es ist denen zu viel. Ich merke, dass es dem Stadion ab und zu richtig gut gefällt. Ich merke selber, wenn ich diesen Ball habe und loslaufe, dass es einfach einen Riesenspaß macht. Es kommt immer ein bisschen auf die Situation drauf an, aber gerade so ein Gegenkonter, wenn wir wenn der Gegner versucht, einen Angriff zu starten, wir gewinnen den Ball und dann gibt es einmal so einen kurzen Moment, wo die Spieler so innehalten und man mit einem schönen Tempo einfach sofort einen Vorstoß wagen kann und das macht mir einfach eine Riesenfreude. Und das Schönste ist, wenn man es mit dem Tor krönen kann. Und ich habe schon ab und zu Läufe, wo ich länger den Ball führe. Aber das größte Ziel ist einfach da, vielleicht noch ein paar Tore mitzumachen, auch wenn es natürlich ein riesen Ziel ist. Und es kommt einfach, wenn es kommt. Und wenn ich nicht nachdenke. Und das ist einfach schön, sowas dann passiert.
Hast du es dir wie oft nochmal angeguckt oder gar nicht mal so oft?
Ja, also mir wurde es viel gezeigt, fast sogar mehr, als ich mir selber angeguckt habe. Aber ich habe es mir auch viel angeguckt, ja. Das ist natürlich auch gerade zu dem Zeitpunkt war es ein mega Selbstbewusstsein-Booster und es ist heute auch immer noch, dass ich auch heute eigentlich so einen Zusammenschnitt von Szenen von mir habe, wo es eigentlich nicht primär um solche Szenen geht, sondern auch eher andere Kleinigkeiten sind von Ball mit An- und Mitnahmen und bestimmte Ruhe in bestimmten Situationen, aber das Tor kommt auch immer wieder vor, weil es mir einfach zeigt, was gegen so einen Gegner möglich ist und was auch in jedem Spiel irgendwie möglich ist, wenn ich meine Schnelligkeit auf den Platz bringe.
Jetzt hast du in dieser Saison einige Spiele ja wegen einer Syndesmose-Verletzung leider Gottes verpasst. Bist du eigentlich gut im Verletztsein? Also hast du die Geduld und kannst du es auch akzeptieren dann in dem Moment? Jetzt bin ich einfach mal verletzt und jetzt ist mal 4-5 Wochen weniger. Oder nagt es extrem an dir?
Ja, mit Geduld wurde ich oftmals jetzt konfrontiert von Personen von außen, die mich gut kennen. Und da gibt es total unterschiedliche Meinungen zu mir, dass manche sagen, ich bin sehr geduldig, manche sagen, ich bin extrem ungeduldig. Und ich glaube, im Fußball bin ich sehr ungeduldig. Ich war auch in der Reha richtig ungeduldig. Aber nicht so, dass es mir jetzt groß geschadet hat, sondern eher, dass es ein Antrieb war, jeden Tag aufzustehen und auch in der Reha hart zu arbeiten, weil ich wirklich viel dafür getan habe, dass ich jetzt so gesund bin, nach der doch für die Verletzung kurzen Zeit und auch komplett ausgeheilt habe, dass ich keine Schmerzen mehr habe, dass ich mich wirklich gut fühle, sogar besser als damals jetzt im Sommer, und hoffe, dass man das in der Zukunft auch wieder auf dem Platz sieht. Und habe in der Zeit natürlich Tage gehabt, so wie jeder Sportler. Da denkst du, heute jetzt aufstehen, Reha machen und irgendwie auf dem Ergometer sitzen, ist einfach schwierig. Und dann kommt aus der Zeit einfach viel Dankbarkeit. Man geht da durch, man steht wieder auf dem Platz, man hat Spaß am Spielen. Und das muss man mitnehmen. Das ist auch so mein Ziel für die nächsten Wochen, Monate, immer wieder daran zu denken, okay, ich bin dankbar, ich stehe auf dem Platz. Und dann wird es ein bisschen nebensächlich auch, wie die eigene Performance ist. Aber wirklich gut da drin, verletzt zu sein, bin ich definitiv nicht. Aber ja, ich habe trotzdem viel gelernt aus der Zeit.
Ja, du kamst jetzt dreimal von der Bank, hattest Einsätze so bis 20 Minuten ungefähr. Wie weit bist du selber? Was würdest du sagen?
Wie weit bin ich selber? Ich wäre gerne sofort wieder da, wo ich davor, vor der Verletzung war, und musste es so akzeptieren, dass es einfach ein bisschen jetzt braucht. Gerade diese Spielfitness und die Aktion auf dem Platz, von der Schnelligkeit da alles mitzugehen, aber ich fühle mich gut, will mir wahrscheinlich selber einreden, dass ich mich zu 100% fit fühle, aber natürlich ist es noch nicht der Fall, und versuche das einfach so anzunehmen und kommen zu lassen, wie es jetzt die nächsten Spiele kommt, und gerade die nächsten beiden Spiele auch einfach versuchen, ohne Erwartung anzugehen, und dann ist so ein bisschen die Winterpause und kann vielleicht auch nochmal danach mit noch mehr neuer Energie starten, wenn man auch dann vielleicht so ein Trainingslager nochmal hat, und nochmal eine Woche mehr hat, und dann vergeht einfach mehr Zeit und dann steht man noch besser wieder da als vorher.
Erzählen ja viele Spieler, dass sie so Verletzungspausen auch genutzt haben für andere Dinge, zum Beispiel das Oberkörpertraining oder so. Marco hat mir jetzt schon öfters erzählt, dass er dich bei so einer ganz speziellen Trainingsmethode gesehen hat. Da ging es irgendwie darum, dass du einen Stift, so was wie einen Stift in der Hand hattest und so Wahrnehmungsübungen gemacht hast. Kannst du das mal erzählen, was du da genau machst?
Ja, da können wir einen eigenen Podcast einstellen. Ja,
genau. Wir haben Zeit, ne? An uns liegt es nicht.
Also, großes Thema, eine Sache, die mich jetzt seit 2 Jahren ungefähr begleitet. Die habe ich in der Rückengeschichte damals angefangen. Eine Sache, die, wenn man es jetzt so von außen sieht, kannst du glaube ich auch bestätigen, ein bisschen seltsam vielleicht aussieht. Vielleicht haben es manche Fans auch mal irgendwie auf dem Platz gesehen. Ich mache es selten mal auch auf dem Platz, dass ich so 1-2 Übungen habe, wo ich es auch in Fußballschuhen machen möchte.
Also ich habe es im Trainingslager öfter mal beobachtet.
Ja, genau. Sehr großes Thema. Man kann anfangen vielleicht mit Verletzungen, dass man, wenn man bestimmte Probleme hat, das Nervensystem reagiert immer auf die Verletzung und ist manchmal auch vielleicht sogar verantwortlich für manche Schmerzen, also oftmals verantwortlich. Man kann manchmal auch durch einfach das Wiederherstellen von bestimmten Vernetzungen die Schmerzen lindern oder auch, dass sie komplett weg sein können. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Es gibt auch einfach lokale Sachen, die einfach ausgelöst werden durch einen Schlag oder auch zum Beispiel beim Syndesmoseband, da konnten wir unterstützen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da beim Stab ein bisschen rumzauber und dann habe ich keine Schmerzen mehr. Aber das ist schon ein großes Feld, wo ich viel mitmache, weil ich sehr sensibel bin, was mein Körper betrifft. Und ich auch, gerade wenn ich unten an die ganze medizinische Abteilung denke, denen total dankbar sein muss, wie die sich mir individuell auch anpassen, weil ich doch vielleicht mal anderes Schmerzempfinden habe als andere Leute und doch erhöht bei Kleinigkeiten auch schon doch Probleme habe. Und da ist es mir einfach eine totale Hilfe, dass ich da Sachen habe, wo ich mein Nervensystem so beruhigen kann und auch die Schmerzen lindern kann. Und da arbeiten wir wirklich alle unten super zusammen. Das ist wirklich toll und hat sich durch die Jahre auch immer weiterentwickelt. Und dann kann man natürlich auch viel im Performance-Bereich machen, dass du, also ich glaube daran, dass die Augen der größte Faktor sind, um bestmöglich auf dem Platz zu stehen. Also wer die schnellsten Augen hat, wer am besten Sachen tracken kann und auch stoppen kann und ja, einfach eine schnellere Orientierung und dadurch auch eine schnellere Reaktionsfähigkeit als die Mitspieler haben oder Gegenspieler, fällt das einfach auf. Und ich habe das an meinem Körper gespürt, dass ich einfach ja, riesen Fortschritte in der Performance gemacht habe mit wirklich einfachen Sachen, wo ich davor Jahre einfach Probleme hatte mit hohen Bällen oder auch einfach so im peripheren Sehen kann man wirklich viel trainieren und das wird so breit und so viel und man kann auch zu viel machen. Ich habe auch wieder Momente, wo ich dann halt einfach zu viele Übungen mache, die dann doch wieder zu viel auch fürs Nervensystem sind, dann vielleicht doch schädlich sind, aber insgesamt kann man anfangen, einfach seine Augen zu trainieren. Habe ich schon gesagt, wenn die Augen schneller werden, dann ist das ein riesen Vorteil auf dem Platz, wenn man Sachen besser fokussieren kann. Und dann geht es auch darum, den Körper irgendwie in eine Balance zu bringen. Du kannst auch durch bestimmte Augenaktivierung oder andere Sachen, ob es eine Vibration ist, gibt ganz viele verschiedene Sachen, wo ich auch ganz viele verschiedene Geräte habe. Und deswegen auch sieht mein Platz, das will ich auch mal erklären, ein bisschen, okay. Warum, weil es so immer gesagt wird, mein Platz ist so unordentlich, aber der sieht halt so aus, weil ich einfach so viele Geräte habe, mit denen man bestimmte Sachen irgendwie aktivieren kann, bestimmte Gehirnareale. Und das kann dann einem helfen, mehr in Balance zu kommen und auch stabiler zu werden. Und ich glaube nicht, dass ich mehr in Kraftraum muss, um stabiler zu werden. Ich muss einfach natürlich bestimmte Sachen doch trainieren, Rumpf. Ist auch immer wieder Thema, dass wir da auch viel machen, aber sonst einfach viel auch über diesen Weg schaffe, mich weiterzuentwickeln und auch körperlich da Fortschritte zu machen. Und ich jedem unten, jeden, den ich treffe, das ist immer ans Herz lege, das ist ein Riesenfeld, ein Riesenthema. Wenn man es richtig macht, kann man so viel rausholen. Wenn man es falsch macht, dann so wie mit allem, kann man auch sich selber schaden. Ist auch so ein bisschen, man muss einen Weg verfolgen und das, was man macht, finde ich, muss man auch richtig machen. Und es ist wie im Krafttraining, wenn du da einmal in der Woche reingehst und kaum was machst, dann wird es dir auch nicht helfen. Und so bin ich auch mit dem Neurotraining und deswegen sieht man mich damit sehr viel. Ich mache das Ganze vielleicht viermal am Tag, vielleicht auch mal mehr.
Echt krass, okay.
Vor jedem Training, nach jedem Training. Ich stehe auf, mache die Übung, ich gehe ins Bett, mache davor die Übung. Und es ist irgendwie so ein bisschen Prinzip Trust Your Work, dass ich der Arbeit, die ich mache, vertraue und deswegen mache ich sie auch so viel. Und dadurch einfach mit dem Selbstbewusstsein auf dem Platz stehe, weil ich weiß, ich arbeite viel und mache viel dafür und habe deswegen auch so ein Vertrauen dann in meinem Körper auf dem Platz. Und das wächst immer mehr, umso mehr ich halt da mache und umso mehr ich arbeite.
Vielleicht einmal noch für die Laien, auch für mich, ich bin absolute Laie. Also du hast sowas wie einen Stift quasi in der Hand, führst den irgendwie vor deinen Augen hin und her, fokussierst den dadurch. Und dann geht es da darum, dann zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo Wehwehchen hast oder so, deine Wahrnehmung auf was anderes zu lenken, um dann vielleicht die Schmerzen so zu vergessen. Ist das so ein Aspekt oder?
Ja, es ist schwierig, jetzt ein Beispiel rauszusuchen, weil es doch echt so hochkomplex ist und ich auch weiß, dass es nicht viele Experten in dem Thema jetzt gibt und ich selber mich schon viel damit beschäftige und es trotzdem nicht ganz verstehen kann und man da sehr in die Tiefe gehen kann. Ich versuche vielleicht einfach zu sagen, dass man manche Leute haben bestimmte Muster und dadurch, dass sie Rechtshänder und Rechtsfuß sind, haben sie eine Überaktivität vom linken Cortex. Das führt einfach, also es kommt daher, dass du viel Bewegung auf einer Seite hast, das aktiviert das gegenüberliegende Gehirnareal und dann entsteht da zum Beispiel ein Ungleichgewicht. Und dann kann es manchmal schon helfen, wenn du dann erhöhte Spannung auf einer Seite hast, dass du auf der anderen Seite eine Vibration oder eine Bewegung mit der Hand machst, die irgendwie komplex ist und irgendwie schwierig ist, wenn du zum Beispiel versuchst, mit dem Ringfinger Achter zu machen, vorwärts, rückwärts zu gehen, dann hast du irgendwie eine Aktivierung vom Cortex auf der anderen Seite. Und das kann dir dann wieder helfen, in Balance zu kommen. Ich hoffe, ich sage bei dem Thema nichts Falsches, weil es halt einfach doch auch für mich sehr komplex ist und ich meinem Trainer da total vertraue und einfach den Erfolgen, die ich spüre am Körper, total vertraue. Und das ist eine Sache, die leider nicht wirklich messbar ist. Ich bin auch, habe auch jemanden, mit dem wir versuchen, die Augenbewegung zu messen und dann auch daran anhand sehen, okay, das eine Auge ist jetzt langsamer als das andere und wir eine bestimmte Übung machen, die auch in die Richtung geht, dass du in eine bestimmte Richtung irgendwie deinen Kopf bewegst oder mit dem Stift eine bestimmte Augenbewegung verfolgst und dann kannst du es auch kurzfristig sogar schon schnell verbessern auf einer Seite. Ist, glaube ich, sich total schwierig jetzt vorzustellen. Mhm. Ich müsste viel müsste ich zeigen mit dem Stab. Ich müsste viel zeigen mit irgendeinem Ball und müsste dann irgendwie erklären, auch was ich spüre und was sich verändert. Es gibt auch, es wird ganz viel immer durch einen Muskeltest getestet, dass du halt schaust, ob die Muskelkraft an ist. Und wenn sie an ist, dann machst du eine Sache, die ist gut für deinen Körper. Und wenn sie aus ist, machst du eine Sache, die ist nicht gut für deinen Körper. Und dann schaust du halt, warum ist es jetzt aus und was kann ich machen, damit es wieder angeht. Und so entstehen dann diese Übungen, wo so verschiedene Sachen zueinander geführt werden, einfach nur um zu gucken, was aktiviert den Körper. Und das ist dann halt eine aktivierende Geschichte, die ich gerade auch viel dann vorm Training mache, die mich komplett aktiviert und wo ich halt spüre, dass wirklich jeder Muskel richtig anspringt und ich auch jeden ansteuern kann. Und irgendwann kriegst du noch mehr ein Gefühl dafür, dass ich so Muskeln nicht entspannen oder anspannen kann. Und dann weiß ich sofort, okay, ich muss jetzt das oder das machen, und damit sich das irgendwie verbessert.
Hört sich auf jeden Fall extrem komplex, aber auch sehr, sehr, sehr interessant an. Ja. Aber vielleicht ist auch genau das der Grund, warum es nur du bei uns nachschauen musst. oder generell.
Ja, an sich muss man da nicht groß das verstehen, sondern einfach nur spüren. Mhm. Und ich glaube auch, dass man so Aha-Momente haben muss, die einem dann helfen, sowas lange zu verfolgen. Mhm. Und ich hatte einfach starke Schmerzen und habe durch einfache Übung keine Schmerzen mehr gehabt und natürlich werde ich dann denken, ja, okay, das ist mein Ding und ich werde das logisch, immer so weitermachen.
Logisch, klar. Aber auch in anderen Bundesligisten, also ich habe es so vorher auch noch nie gehört, aber schon auf jeden Fall extrem spannend.
Ist auch ein Thema, wo viele nicht wirklich das nach außen tragen wollen und es eher so im Verborgenen machen und ich natürlich, da ich viel das mache, auch einige Leute kenne, die das machen, aber jetzt keiner so Lust hat, das vor der Mannschaft irgendwie in der Kabine oder beim Aufwärmen zu machen oder noch auf dem Platz zu machen und ich ehrlich gesagt da jetzt nicht groß nachdenke und mir sogar denke, okay, ich mach's, weil vielleicht sieht's jemand, vielleicht probiert es auch jemand aus, weil ich wirklich daran glaube, dass vielen Leuten hilft.
Ja, sehr gut. Zwei Spiele, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, sind in der Liga jetzt noch offen. Bislang spielen wir eigentlich eine ganz gute, ganz solide, stabile Saison. Nur beim Tore schießen, da tun wir uns aktuell noch so ein bisschen schwer. Ist das vielleicht auch was, was du dir vornimmst? Du hast vorhin schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Wäre schön, wenn das ein oder andere Tor noch fällt, nach einem Solo.
Es muss nicht nach einem Solo sein. Ich nehme auch das Tor, wo irgendwie ein Abstauber oder irgendwie werde ich angeschossen. Da bin ich auch dabei auf jeden Fall. Das ist so dieses Problem ein bisschen, sobald du in irgendwas reinkommst und du schießt keine Tore und dann willst du Tore schießen und wenn du was sehr willst, dann verspannt man ein bisschen, dann wird es ein bisschen schwieriger und ich habe so ein bisschen auf und ab damit. Ich will unbedingt Tore schießen, ich will torgefährlich werden, ich will aber alle anderen Sachen auch machen, die zu Toren führen und ich glaube, das ist viel der bessere Weg, dass wir uns darauf fokussieren, dass wir einfach alle Dinge machen, um vielleicht in eine Richtung zu gehen, wo wir noch mehr Torchancen haben und dann einfach mehr Tore schießen. Und für mich persönlich ist es ein Ziel, viele Tore hier zu schießen. Ich habe erst ein Tor hier geschossen, im Europa-League-Spiel war es, glaube ich, damals war mein erstes Tor und sonst auswärts getroffen und ich will unbedingt hier vor den Fans treffen. Aber schon angesprochen, dieses unbedingte Willen hindert einen dann doch manchmal und versucht, die Sachen einfach so passieren zu lassen und hoffe einfach, oder vertraue meinem Körper, dass diese Momente kommen, wo ich nicht nachdenke und es einfach passiert.
Mhm. Wir haben ja vorhin auch schon über verschiedene Positionen gesprochen bei transfermarkt.de. Wenn man dein Profil anguckt, wirklich, ich glaube, alle Positionen bis auf Rechts- und Linksverteidiger schon irgendwie und Torwart irgendwie schon durch. Ja. Das mit dem Toreschießen hängt ja auch damit zusammen, wo man spielt. Mhm. Du hast oft auch schon auf der 9,5 in Anführungszeichen gespielt, auch mal schon mal ganz vorne und natürlich auch 10, 8, 6, alles durch, wie gesagt. Wo fühlst du dich generell am wohlsten? Wo siehst du dich vielleicht auch perspektivisch?
Auf der 8.
Ja.
Und auch da denke ich, dass ich auch torgefährlich sein kann und auch Tore schießen kann. Aber es kommt einfach auf die Situation drauf an, in der unser Team ist, in der ich bin, in was für einer Verfassung bin ich, gegen welchen Gegner spielen wir, was passt von der Herangehensweise. Und dann gibt es zig Positionen, wo ich liebend gern spiele und sie versuche bestmöglich auszuführen. Ich sehe mich eher im Zentrum. Es kommt auch ab und zu vor, dass ich natürlich auch auf den Außen spiele, offensiv, aber am liebsten spiele ich irgendwie im Zentrum, weil ich da das Gefühl habe, so fühle ich mich von den Räumen am wohlsten, was das Drehen betrifft, was ja auch ein bisschen die Häufigkeit der Aktion betrifft. Ich bin jemand, für den es total wichtig, den Ball zu haben und in vielen Zweikämpfen verwickelt zu sein. Das macht mir einfach total Spaß und deswegen, am Ende ist es Trainersache.
Mhm.
Du hast ja Ende September deinen Vertrag verlängert. Ich glaube, wir haben es einen Tag nach deiner Diagnose verkündet, dass du verlängerst. War das auch sowas wie so ein gegenseitiger Vertrauensbeweis? Also du weißt, was du am Verein hast, der Verein weiß, was er an dir hat, trotz Verletzung?
Ja, ich glaube, man kann es ja schon sagen, dass wir jetzt nicht nach der Verletzung innerhalb von zwei Tagen den Vertrag ausgehandelt haben und verlängert haben. Ich habe davor schon unterschrieben gehabt und war ja ein gegenseitiger Vertrauensbeweis einfach in die Arbeit, die wir reingesteckt haben, in besonders in dem Jahr davor, wo man es auch auf dem Platz gesehen hat, aber auch besonders das erste Jahr, wo es einfach besonders war, wie der Verein Ruhe gezeigt hat. Und es zeichnet den Verein ja auch immer aus, dass Spieler hier hinkommen und denen einfach Zeit gewährt wird. Und es hat mir mega geholfen, dass da keine einzige Stimme kam wie, was ist jetzt, wir wollen mal ein bisschen mehr sehen, sondern es war einfach Vertrauen da von Anfang an und bin richtig froh, hier zu sein und versuche das einfach jetzt jedes Spiel auf dem Platz zu zeigen und mich weiterzuentwickeln, die nächsten Schritte zu machen, torgefährlich zu werden, konstant mit guten Leistungen auf dem Platz zu stehen und bin einfach dankbar, hier zu sein, bin dankbar, in dieser Stadt zu sein, bei dem Verein und hoffe da auf eine besonders erfolgreiche Saison dieses Jahr und viele weitere schöne Jahre.
Schön, ja, das war jetzt eigentlich die nächste Frage, was so deine Ziele sind so in nächster Zeit, aber ich glaube, das nimmt schon ein bisschen vorweg, oder?
Ja, ich glaube, langfristige Ziele ist immer gut, wenn man sich auf Sachen fokussiert, die jetzt auch nicht so dastehen, ich will dann und da sein, sondern mehr die Dinge angeht, die einen vielleicht dahin bringen können. Und mein langfristiges Ziel ist einfach immer, mich weiterzuentwickeln und das Beste aus mir rauszuholen. Und dann kommen diese Dinge, die man im Kopf hat, von denen man träumt, von alleine ein bisschen oder halt auch nicht. Das muss man irgendwie auch akzeptieren. Manche Dinge kommen und manche nicht. Aber ja, ich will einfach das Bestmögliche rausholen, fußballerisch und auch von der Persönlichkeit einfach mich immer weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, genau der richtige Ort dafür.
Wolfsburg jetzt am Freitag und dann Topspiel noch in Leverkusen und dann steht eine relativ kurze Winterpause auf dem Programm. Am 2. Januar geht es ja schon wieder ins Trainingslager. Bist du eigentlich ein Weihnachtsmensch, jetzt wo die Weihnachtszeit schon so richtig
Ich bin ein totaler Familienmensch und ja, dann muss ich auch dankbar für so ein Fest sein. Ich bin einfach dankbar dafür, Zeit mit meiner Familie zu verbringen und genieße dann diese Tage da ganz besonders. Und habe jetzt keinen besonderen Bezug zu Weihnachten und bin jetzt keiner, der jetzt schnell in irgendeine Weihnachtsstimmung kommt.
Okay.
Aber ich freue mich einfach, ein bisschen mal runterzufahren, abzuschalten und dann wieder mit neuer Energie anzugreifen.
Also danach. In die Heimat geht es dann die paar Tage, oder?
Genau, schön. Nach Potsdam.
Sehr gut, super. Da freuen sich die Menschen um dich drumherum bestimmt auch sehr, dass sie dich dann auch mal wieder
Heimat sehen. Ist jetzt einfach gegeben, dass man, die einzige Sache, die man in Freiburg vielleicht aussetzen kann, ist das echt weit weg von allen anderen Städten in Deutschland.
Das merken wir bei jeder Auswärtsfahrt.
Das stimmt. Jetzt haben wir noch eine einzige Frage zum Schluss, die kommt aber nicht von uns, sondern die haben wir dir mitgebracht.
Ich kann mich schon denken, von wem, oder?
Weiß ich nicht.
Krieger stellt gerne Fragen.
Gut möglich.
Dann trink mal einen Schluck und dann kommt die Frage, bitteschön.
Servus Merlin. Ich finde, dass du jetzt extrem lange schon gebraucht hast, dich zu entscheiden, wem du am nächsten stehst, generell in der Mannschaft oder vielleicht auch alten Mannschafts- oder alten Fußballern. Ich würde gerne mal wissen, wem du dich gerade nahe fühlst. Lieben Gruß.
Kann man diplomatisch ausdrücken? Kann
es schon wieder höflich ausdrücken?
Ich fühle mich dem Team sehr nah. Ich fühle mich besonders Gregor und Egge sehr nah. Wir haben wirklich eine lustige Verbindung. Es ist einfach sehr schön und lustig, dass man, nicht lustig, aber es ist wirklich schön, einfach im Fußball Leute zu finden, die für einen da sind in Momenten, wo ich verletzt war. Rufen die beiden sofort an, fragen, ob sie irgendwas bringen können. Ich habe im vierten Stock oder ich wohne im vierten Stock und habe keinen Aufzug und bin halt mit Krücken hoch und runter und haben sie mich abgeholt zum Essen gehen und das sind einfach schöne Momente, wo ich sehr dankbar für bin und deswegen bin ich den beiden doch schon am nächsten in der Kabine.
Mhm, und da will Gregor jetzt drauf
hinweisen. Ja, der will da natürlich. Oder ja, genau, ja, genau.
Die schönen Worte provozieren.
Ja. Aber ich glaube, das können wir so stehen lassen.
Sehr gut. Dann Merlin, vielen, vielen Dank dir für deine Zeit. War ein sehr, sehr nettes und auch interessantes Gespräch Und jetzt wünschen wir dir natürlich eine erholsame Zeit dann nach den beiden Spielen. Die müssen wir natürlich erst noch rumbekommen. Und dann sehen wir uns ja im neuen Jahr wieder. Und dann wünschen wir dir eine gute Zeit. Bis dann.
Dankeschön. Danke.
So, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Wie am Anfang erwähnt, das war die letzte Folge in diesem Jahr. Vielen Dank euch nochmal, dass ihr so fleißig dran bleibt, dass ihr uns auch weiterempfehlt, vielleicht euren Freundinnen, Freunden, wo ihr denkt, okay, die interessiert es vielleicht auch. Wir werden im neuen Jahr wieder Gas geben für euch, wünschen euch jetzt schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann sehen und hören wir uns im neuen Jahr wieder. Macht's gut!